Ja, mein Vorbild ist Jens Vogt. Das ist ein Radsportler und da ich selber viel im Radsport tätig bin, ist das ein großes Vorbild für mich, weil er halt noch mit 40 Jahren an der Tour de France erfolgreich teilgenommen hat und das hat mir halt sehr gefallen und deswegen ist das mein Vorbild.
Mein Vorbild ist Theo Walcott, ein Arsenal-Spieler, weil der halt so schnell ist und ich wollte auch immer so schnell sein wie der.
Ja, mein Vorbild ist Tim Gable. Ich meine, ist einfach geil, wie der aussieht und wie er das trainiert und sein Lifestyle und sowas. Und ja, Sport ist sowieso meins und deswegen habe ich mir das so als Vorbild genommen.
Mein Vorbild ist meine Mama. Meine Mama, die selbstloseste Frau ist auf der ganzen Welt, die ich kenne. Ja, und ich möchte auch mal so eine selbstlose Frau sein wie meine Mama.
Also mein Vorbild ist Michael Jordan, weil ich finde, er ist einfach eine extreme Legende, was Basketball betrifft. Und ja, ich spiele auch ganz gern Basketball. Und ja, also ich finde das auf jeden Fall klasse, was er so geleistet hat. Und ja.
Ja gut, also ich würde sagen, ich habe kein richtiges Vorbild, aber ich habe halt von meiner Kindheit her noch so eine Art Helden. Und da würde ich sagen, es wäre auf jeden Fall Naruto, weil er war immer für seine Freunde da und er war immer stark und ich mochte ihn echt gerne.
Mir ist es mein Papa, weil der hatte früher nichts und jetzt hat er einfach so viel Geld, dass der die ganze Family versorgen kann. Und deswegen respektiere ich den voll und das ist eigentlich mein Vorbild.
Selena Gomez, weil sie kann gut singen und ist sehr hübsch, finde ich nach meiner Meinung.
Vorbilder. Menschen haben Vorbilder, die unterschiedlichsten. Und ich finde es mega cool. Also vielleicht geht es dir wie mir. Ja? Du weißt, dass du alt bist, wenn du die Helden von denen gar nicht kennst. Also ich habe keine Ahnung, wer das ist, aber irgendwie hat er Eindruck in seinem Leben hinterlassen und das ist ja auch irgendwie ganz nett. Viele Menschen haben Vorbilder, weil sie sich etwas abschauen von ihnen. Sie schauen auf diese Menschen und sie haben etwas, wo sie sagen, boah, das finde ich cool. Und sie ahmen das dann in einer mehr oder weniger intensiven Form nach. Dabei finde ich, ist es extrem klug, sich seine Vorbilder gut auszusuchen. Es gibt ein sensationelles Zitat von einem Mann, den ihr bestimmt schon mal irgendwie gesehen habt. Der Arnie. Der Schwarzenegger. Ja? Also Arnold Schwarzenegger wurde berühmt für seine klugen Zitate. Nicht ganz, er hat einen Sport gemacht. Aber er hat wirklich manchmal sagte Sachen, die finde ich absolut hammermäßig. Und er sagt, wähle dir nur Menschen zu Vorbildern, die bereits gestorben sind, denn alle anderen können dich noch enttäuschen. Daraufhin hat man ihn gefragt und hat gesagt, ja, was machst du dann aber mit denen, die noch leben? Ja, die sind maximaler Inspiration. Wow. Hey, das ist schon tief. Und ich finde, es lohnt sich, drüber nachzudenken, was er da sagt. Das klingt gescheit, aber was meint er da eigentlich wirklich damit? Inspiration, Vorbild, wo ist denn da der Unterschied? Und spielt das überhaupt eine Rolle? Was genau meinen wir, wenn wir von Vorbildern, von Role Models sprechen? Diese ganze Serie haben wir dem gewidmet, 5 Sonntage, und wir schauen uns tatsächlich sogenannte Vorbilder an, wir schauen uns Menschen an und überlegen, hey, was haben diese Menschen, von denen wir denken, dass das lohnt sich drüber nachzudenken, sich anzuschauen und vielleicht sogar zu übernehmen. Ein sehr berühmter Mann in der Bibel, im zweiten Teil der Bibel, Paulus heißt er, der schreibt einen Brief an die Gemeinde in Korinth. Und dort heißt es wörtlich, folgt meinem Beispiel, so wie ich dem Vorbild folge, das Christus uns gegeben hat. Und ich habe gedacht, wenn man das so auf Schwarzenegger-Deutsch mal formulieren würde, dann wird das eher heißen, lasst euch von mir inspirieren, wie ich meinem Vorbild Jesus nachfolge. Vater im Himmel, und ich möchte dich bitten für diese Serie, ich bete jetzt über diesen Predigtthemen der nächsten 5 Sonntage, dass wir in unserem Leben inspiriert werden, dass wir ein Vorbild bekommen und dass du uns den Unterschied erklärst und uns zeigst, was das mit unserem Leben zu tun hat. Heiliger Geist, ich gebe dir diesen Raum, ich gebe dir mein Herz und ich erlaube dir, dass du jetzt Veränderung schaffst. In Jesu Namen. Amen. Ja, seit Jahrzehnten beschäftigen sich Verhaltensforscher und Pädagogen mit einer ziemlich krassen Frage. Sie denken darüber nach, wie der Mensch lernt. Also wie lernen wir überhaupt? Ja? Wir verändern uns ja im Laufe des Lebens. So wie wir schlüpfen, so gehen wir zwar irgendwann auch wieder aus dem Leben, interessanterweise, aber dazwischen haben wir eine Phase, in der wir viel gelernt haben und uns anders verhalten. Und man fragt sich nun, na, wie findet das statt? Wie lernt der Mensch wirklich? Und das Blöde ist, da sind so viele Gedanken und so viele Fremdwörter, und da hat man so viel alles verschrubbelt miteinander, dass du eigentlich so gar nicht mehr klarkommst, was diese ganze Pädagogik und Verhaltensforschung und so jetzt eigentlich von sich gibt. Ich habe mir erlaubt, das für heute ultra zu vereinfachen. Und bitte, ihr Fachmänner unter uns, steinigt mich dafür nicht. Ich weiß, es ist viel komplexer und es gibt viel mehr schöne Fremdwörter, als dass ich sie benutzen würde. Aber ich mache es einfach, weil ich glaube, da können wir was raus mitnehmen. Ganz, ganz einfach formuliert gibt es zwei große Kategorien des Lernens. Die eine ist das Konditionieren und die andere ist das Lernen am Modell. Und das sind Unterschiede, die möchte ich euch kurz erklären. Konditionieren heißt nichts anderes als eine Aktion von mir, löst in meinem Umfeld eine Reaktion aus. Die kann positiv oder negativ sein, das ist erstmal egal. Sie führt aber dazu, dass ich in einer ähnlichen Situation ähnlich mich verhalte. Beispiel: Ein Baby schreit, Mama kommt mit der Flasche. Das Baby schreit wieder, Mama kommt wieder mit der Flasche. Irgendwann hat Baby Hunger, dann weiß es, ich muss nur schreien, dann kommt eine Flasche. Das ist ganz klassisches Konditionieren. Eine Aktion löst was aus und aha, das kann ich damit wieder auslösen. Lernen am Modell heißt, ich beobachte etwas, was außerhalb von mir geschieht und ahme das nach. Das ist Lernen am Modell. Und da gibt es zwei verschiedene Ebenen, das ist jetzt wichtig. Die erste Ebene des Nachahmens, das ist völlig unreflektiert. Das heißt, du siehst etwas und du machst das auch. Du denkst auch nicht drüber nach, du machst es einfach nur nach. Die nächste Ebene desselben Lernens ist aber das reflektierte Nachahmen. Das heißt, du guckst dir etwas an, du denkst drüber nach, du entscheidest, ob das für dich das Richtige ist, und dann ahmst du es nach. Wichtig und auch das Schwierige an der ganzen Sache ist, dass wir selber manchmal nicht mehr wissen, ob wir konditioniert handeln oder ob wir an einem Modell etwas gelernt haben. Und das ist wichtig, dass wir das verstehen. Darauf möchte ich heute tiefer eingehen. Ein Beispiel. Vielleicht erlebst du in deinem ganz persönlichen Umfeld, dass Angela Merkel eine zentrale Figur ist. Positiv oder negativ ist mal wurscht. Ja, du lebst in einem Umfeld, in dem Menschen auf Angela Merkel reagieren. Wenn du zum Beispiel sagst an deinem Stammtisch, hey Angela Merkel, ich bin Fan von ihr, dann kann es sein, da stehen Leute auf und applaudieren. Yeah, come on. Oder andere, die dissen dich. Sagen, hey, du hast ja wohl nicht mehr alle. Der Punkt ist, du sprichst diese Person an und dein Umfeld reagiert darauf. Mit Zustimmung oder mit Ablehnung. Aber du bekommst in beiden Fällen Aufmerksamkeit. Du bekommst von deinem Umfeld Aufmerksamkeit und das nennt man Konditionieren. Du merkst, dass dein Umfeld darauf reagiert. Im Grunde genommen geht es überhaupt nicht um Angela Merkel. Es geht darauf, dass du in deinem Umfeld Aufmerksamkeit erregst. Ganz, ganz oft nennen junge Menschen, Teenager, Sportler als ihre Vorbilder. Und ganz, ganz oft, wenn sie über diese Vorbilder reden, geht es überhaupt nicht um die Vorbilder, sondern es geht um die Sehnsucht, für ihre eigene Aktivität, ihre eigene Sportlichkeit anerkannt zu werden. Ja, in dem Clip habt ihr es gesehen, hey Michael Jordan, weil ich spiele auch Basketball. Der ist super schnell, weil ich möchte auch gerne schnell werden. Dahinter steckt eigentlich eine Sehnsucht. Hey, bitte erkennt doch meine Aktivität an. Ganz anders ist das Lernen am Modell. Bleiben wir nochmal bei Angela Merkel. Die zwei Ebenen des Lernen am Modell. Die erste Ebene ist das blinde Nachahmen. Du kannst dir jetzt einen Pagenhaarschnitt machen und immer so auftreten. Also das Gesicht muss runterhängen, das ist wichtig dann. So, das kannst du tun, das ist die erste Ebene des Nachahmens, unreflektiert. Und ich garantiere dir, da erntest du maximal ein paar Lacher damit. Es gibt aber auch diese zweite Ebene des reflektierten Lernen am Modell. Das heißt, du beobachtest über einen langen Zeitraum diese Frau, wie sie in bestimmten Situationen handelt und reagiert. Und du machst dir Gedanken darüber und sagst, hey, das finde ich eigentlich richtig gut, dass sie das so macht. Und dann sagst du, das möchte ich für mich auch übernehmen. Und dann handelst du genauso. Und das Interessante ist, das können wir Menschen so intensiv lernen, dass du irgendwann nicht mehr unterscheiden kannst, ist das die Person oder ist das gemerkelt? Du hast keine Chance mehr, das zu unterscheiden. So gut sind wir im Lernen, im Nachahmen. Aber ihr merkt, das sind zwei völlig verschiedene Dinge, wie wir Sachen lernen können. Warum hole ich so weit aus? Warum ist das für eine Predigt wichtig? Weil ich glaube, dass genau diese zwei Arten des Lernens extrem entscheidend über unser Christsein, unsere Art, wie wir den Glauben leben, ist. Und das möchte ich euch erklären, warum. Jesus hat uns einen Auftrag hinterlassen und direkt zu seinen Jüngern gesprochen. Findet ihr in Matthäus 28, 18 bis 20, super bekannt, ganz viele von uns schon mal gehört, gelesen, drüber nachgedacht. Jesus trat dazu und er redete mit ihnen und er sprach und sagte, hey, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und weil das so ist, möchte ich, dass ihr hingeht und die Menschen lehrt, sie tauft, ihnen beibringt, was es heißt, Christ zu sein, was es heißt, mir nachzufolgen. Und ich möchte, dass ihr in dieser Welt aktiv seid, in meinem Namen. Und seid euch sicher, ich bin bei euch. So, das ist der Auftrag, den Jesus gegeben hat. Jetzt gibt es diese zwei Modelle, das Konditionieren, das Lernen am Modell, wie Menschen diesem Auftrag nachgehen. Und das finde ich ziemlich spannend. Ich glaube, dass viele, viele, viele von uns schlicht konditioniert sind. Wir werden konditioniert im christlichen Sinne. Und das funktioniert so, du bist christlich aufgewachsen, du bist in einem christlichen Zuhause aufgewachsen, Umfeld aufgewachsen und du hast irgendwann mal festgestellt, hey, wenn ich mich auch christlich verhalte, dann tut mir das gut. Vielleicht sind das die Momente, wo dich Mama und Papa besonders lieb gehabt haben. Vielleicht waren das diese Momente, wo du irgendwie ganz besonders super Feedback bekommen hast. Oder, und jetzt wird es super spannend, oder du hast genau das Gegenteil gemacht, aber das Gleiche erlebt. Du bist rebelliert, du bist aufgestanden gegen den christlichen Glauben. Du hast voll gewettert dagegen, so Teenager-Rebellionsphase, aber du hast eine mega Aufmerksamkeit bekommen. Weil die Alten zu Hause, ja, die haben sich ja nie für dich interessiert. Außer du sagst was gegen Herr Jesus. Dann sind sie abgegangen wie die Sau, aber du hattest Aufmerksamkeit. In beiden Fällen hast du erlebt, dass der christliche Glaube etwas mit dir macht. Ich glaube sogar, dass es sehr viele Christen gibt, die dieses Konditionieren bewusst einsetzen, um dem Auftrag Jesu nachzugehen. Sie bauen eine riesen Argumentationskette auf, warum es für dich gut ist, Jesus nachzufolgen. Und da tauchen dann Sätze auf wie, hey, wenn du mit Jesus lebst, dann geht's dir gut. Oder, habe ich gehört, oftmals auf so Evangelisationsveranstaltungen, wenn du dich nicht heute entscheidest, also entscheiden, aufstehst, Arme hebst, wie auch immer, wenn du dich nicht heute entscheidest, dann könnte es sein, du stirbst nachher und bist nicht gerettet. Und ganz ehrlich, egal was du darüber denkst, das macht was mit dir. Das baut einen Druck auf. Wenn du heute beim Altaraufruf aufstehst, dann wirst du hier dazugehören. Dann wirst du ein Teil dieser Gemeinschaft. Dann bist du drin statt draußen. Das sind alles Sätze, die zum Konditionieren gehören. Menschen versprechen dir, wenn du dich so und so verhältst, dann wird das und das folgen. Und wenn man mal genau darüber nachdenkt, dann nennt man diese Art, den Glauben zu vermitteln, Bekehren. Du sagst etwas, damit ein anderer sich bekehrt. Das große Problem am Konditionieren, du musst das mal einen Schritt weiter denken. Was passiert eigentlich, wenn das, wodurch du konditioniert wurdest, nicht mehr eintritt? Was passiert, wenn das Baby, das gelernt hat, ich muss schreien, damit das Fläschchen kommt, schreit, aber es kommt kein Fläschchen? Was passiert denn, wenn du diesen Sprüchen über Jesus geglaubt hast? Ich habe mich bekehrt, komme aber trotzdem nicht in diese Gemeinschaft hinein. Jetzt bin ich hier seit einem halben Jahr im ICF, aber irgendwie bin ich immer noch nicht drin. Jetzt bin ich mit Jesus unterwegs, aber mir geht es trotzdem nicht gut. Und dann? Was passiert denn dann mit den Leuten? Und etwas, das sehr, sehr menschlich ist, ich war für alles so interessant in dieser Gemeinde. Aber dann kam diese drogennehmende, rechts-links-radikale Prostituierte und hat sich bekehrt. Auf einmal will kein Mensch mehr meine Geschichte hören. Komisch, gell? Irgendwie so arg menschlich. Aber wisst ihr, wie oft ich genau sowas erlebt habe und selber gespürt habe schon? Es gibt ja nichts, gar nichts, womit du mehr Aufmerksamkeit erregen kannst in einem christlichen Umkreis als mit einer geilen Bekehrungsgeschichte. Hey, da wirst du schon zum Hype. Und ganz ehrlich, es geht da nicht nur um Jesus, gell? Es geht da schon irgendwie auch um uns. Wie würde das aussehen, wenn Christen nicht mehr so sehr auf dieses Konditionieren setzen würden? Wie würde das aussehen, wenn Christen dem Auftrag Jesu nachgehen würden und mehr auf das Lernen am Modell setzen würden? Zunächst mal wird das völlig anders klingen. Ich habe euch ein Buch mitgebracht, das hat Bill Heibels 1996 rausgebracht. Das heißt, Bekehre nicht, lebe. Auf Bill Heibels gehe ich nachher ein bisschen näher ein. Das Buch ist eigentlich vergriffen. Aber wir haben ein mega geiles Mediastore-Team. Die haben tatsächlich noch welche aufgetrieben und ihr habt heute exklusiv die Möglichkeit, noch ein paar von den Büchern nachher zu kaufen im Mediastore. Bitte mal einen Riesenapplaus an unser Mediastore-Team. Yeah, finde ich super. Lernen am Modell heißt, ich selber und meine Bedürfnisse sind nicht die Ausgangsbasis. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ich und meine Bedürfnisse sind nicht die Ausgangsbasis. Die Ausgangsbasis von Lernen am Modell ist ein anderer. Ich sehe jemanden. Ich sehe, wie der sich verhält. Ich sehe, dass in ihm etwas ist. Ich spüre etwas in ihm. Und ich sage, hey, das, was in dir ist, das begeistert mich. Und wisst ihr was? Unter Christen ist das Wort wörtlich zu nehmen. Der Heilige Geist in dir spricht mich an. Und Lernen am Modell heißt, ich sehe das bei dem anderen und in mir taucht der Wunsch auf, das will ich auch. Das möchte ich auch machen. Ich werde da angezogen. Bill Heibels beschreibt in diesem Buch einen attraktiven Lebensstil als Christ. Und wisst ihr was? Ich glaube wirklich, wir haben das nötig. Wir müssen darüber nachdenken und uns auch mal von anderen Leuten etwas sagen lassen. Weil das, was wir leben, ist nicht immer attraktiv. Ganz ehrlich. Es ist jetzt 9 Jahre her, ein super guter Freund von mir war am Anfang auch mit am Start. Und irgendwann kam er zu mir nach so ein paar Small Group Abenden und so und hatte sich diverse Diskussionen angehört unter Christen. Und dann guckt er mich an und sagt, hey Mike, weißt du was? Ganz ehrlich, ich finde dich echt cool. Ich finde deinen Glauben echt cool. Aber wenn ich so werden muss wie die, dann lasse ich das mit dem Christsein lieber. Und das hat mir so wehgetan. Weil ich gedacht habe, wow, hey, da stimmt was nicht. Da stimmt was nicht. Wann hören wir endlich auf zu bekehren und leben das, damit Menschen ein Modell haben, an dem sie sich orientieren können? Stell dir mal ganz kurz nur vor, so in deiner Fantasie, dein Freundeskreis, dein Arbeitskollegen, Sportlerkollegen, was auch immer so, ja, in deinem Umfeld. Menschen, die nicht gläubig sind. Kannst du dich daran erinnern, wann sie das letzte Mal eine intensive Diskussion geführt haben um eine theologische Spitzfindigkeit? Kannst du dich erinnern? Wenn ja, komm nachher auf mich zu, ich freue mich, da werden nicht viel kommen. So, aber ich garantiere dir eins. All diese Freunde, Kollegen in deinem Umfeld, sie beobachten dich von morgens bis abends. Sie beobachten dich. Die wollen wissen, hey, wie gehst du eigentlich um mit Finanzen? Wie gehst du um mit Aggression? Wie gehst du um mit Flüchtlingen? Wie gehst du um mit Sexualität? Was macht das mit dir, wenn in deinem Umfeld jemand stirbt? Und sie beobachten und beobachten und beobachten. Und das machen sie so mega intensiv. Und deshalb lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie wir leben. Jesus lebt übrigens ganz krass das Lernen am Modell. Und ich finde es so super witzig, Jesus, der ist so gnädig, der beginnt auf der untersten Ebene des simplen Nachahmens. Der geht zu seinen Jüngern und sagt, komm und seht. Komm und seh, einfach nicht mehr. Einfach komm mal mit, guck's dir an. Mal ganz im Ernst, vielleicht hast du dich noch nie damit beschäftigt, aber hast du dich schon mal gefragt oder den Wunsch gehabt, du würdest gerne deinen Nachbar bekehren? Also vielleicht hast du den Wunsch schon mal oder deinen besten Freund oder wen auch immer. Aber bist du wirklich zu ihm hingegangen und hast gesagt, hey, komm mal mit und schau dir mal an, wie ich lebe? Oder bist du hingegangen und hast gesagt, du, ich weiß ganz, ganz viel, was ich dir gerne erzählen würde, aber bitte schau nicht so arg auf mich. Schon spannend, gell? Jesus sagt, kommt und seht. Und dann lässt er sie nachahmen. Er lässt sie einfach nachmachen. Er sagt, schau mal, so mach ich's, so machst du bitte auch. Und da gibt es eine Stelle in der Bibel, nochmal von diesem Paulus, von dem ich vorhin gesprochen habe, der macht genau dasselbe. Und ich habe gedacht, hey, was für ein Selbstbewusstsein hatte dieser Mann. Der sagt zu seinen Leuten, du kannst es nachlesen in deinem Brief, der sagt, wisst ihr was, ich war doch bei euch, ich habe es euch vorgemacht, macht es doch einfach nach. Macht es doch mal genau so, wie ich es gemacht habe. Schon spannend. Interessanterweise bleibt Jesus dort aber nicht stehen, auf dieser reinen Nachahmungsebene. Bleib dort nicht stehen auf dieser Ebene. Das reine Nachahmen ist nur ein Einstieg. Es gibt eine ganz spannende Situation. Jesus war unterwegs mit seinen Jüngern und die haben Ähren gerupft, weil sie Hunger hatten. Und natürlich die Pharisäer sofort da gewesen. Ja, Klugscheißer. Hey, Jesus, was ist los mit deinen Jüngern? Wissen die denn gar nicht, dass sie nicht dürfen und so? Und Jesus hält kurz inne und sagt, Jungs, wisst ihr eigentlich, was König David gemacht hat? Also König David, falls du es nicht weißt, ist ein ganz, ganz berühmter König im ersten Teil der Bibel zu finden. Da heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also einer, der es verstanden hat und gelebt hat. Und Jesus sagt, hey, wisst ihr nicht, was der gemacht hat? Der ist in den Tempel reingegangen und hat das heiligste, allerheiligste Brot gegessen. Weil er Hunger hatte. Und was sagt Jesus? Jesus sagt nichts anderes als, hey, denkt mal weiter. Nur nachahmen reicht nicht. Überleg doch mal, warum sollt ihr Dinge tun? Und dann haut er diesen berühmten Satz raus und sagt, wisst ihr nicht, dass der Sabbat für den Mensch da ist und nicht der Mensch für den Sabbat? Es gibt so eine Bewegung, die kennst du vielleicht, mit diesen coolen Armbändeln. What would Jesus do? Yeah, das ist weltweit, gell? Super cool. Und da kannst du dich gleich mal outen, so wenn du irgendwo auf einer Party bist. What would Jesus do? Ich bin Christ und so, schalala, alles cool. Das ist die unterste Ebene, die Jesus anspricht. Er sagt, what would Jesus do? Ahme ihn nach, super. Aber Jesus sagt, geh doch mal einen Schritt weiter. Was würde Jesus heute tun? Jetzt, in diesem Moment? Warum handelt er so, wie er handelt? Und da möchte ich dich einladen. Wir haben Gruppen, wir haben Kurse in dieser Kirche, wie zum Beispiel Increase, was jetzt startet demnächst. Da wollen wir in die Tiefe schauen. Da wollen wir nicht nur nachahmen, sondern wirklich überlegen, warum handelt Jesus so? Warum sagt er das? Und du kannst reflektieren und sagen, okay, das will ich auch. Oder sagen, finde ich komisch. Du kannst dich auseinandersetzen damit. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Lernen am Modell braucht Zweifel. Wenn du die Ebene des Nachahmens verlassen möchtest und einen Schritt weitergehen möchtest, braucht es Zweifel. Bitte, 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 bitte verklagt keine Christen, die Zweifel haben. Verdammt sie nicht für ihre Zweifel. Zweifel sind notwendig, sie sind wichtig. Wenn du das Nachahmen verlassen willst und zu einem reifen, mündigen Christ werden willst, brauchst du Zweifel. Warum? Weil Reflektieren Zweifel auslöst. Du fragst dich, warum macht er das? Ist das gut? Ist das richtig? Ich habe mal Zweifel. Und dann denkst du weiter. Und dann sagst du, aha, das macht er deshalb. Ja, dann möchte ich das auch. Oder du sagst vielleicht, nee, das passt für mich überhaupt nicht. Das ist für mich nicht stimmig. Und dann handelst du anders. Ich glaube, ein reifer Glauben braucht Zweifel. Vor allem jetzt an die Eltern unter uns. Hey, ich glaube, es ist wirklich das Großartigste, was du erleben kannst, wenn deine Kinder auch mit Jesus unterwegs sind. Wenn sie diesen Glauben, der dir so wichtig ist, auch annehmen. Aber wisst ihr was? Ich wünsche euch und euren Kindern, dass sie in Zweifel geraten. Denn sonst werden sie nie zu mündigen, reifen Jesus-Nachfolgern. Und ich sage nicht, dass das für Eltern dann schön ist, gell? Um dieses Lernen am Modell wirklich zu übernehmen und umzusetzen, musst du wissen, was ist Original und was ist Kopie. Viele Menschen wählen sich auf dem Weg in den Glauben ihre Vorbilder. Und das ist irgendwie auch gut so. Ja? Das sind Mentoren in deinem Leben, das sind Prediger, Pastoren, Leiter, irgendwelche Leute, die für dich eine Bedeutung haben und sie werden zu Vorbildern. Und extrem viele Menschen legen dann ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte in diese Vorbilder hinein. Und das ist ein Phänomen, das wir weltweit in Kirchen, die wachsen, beobachten. Dort sind starke Leiter, dort sind Menschen, die ein gewisses Charisma haben, die eine Ausstrahlung haben, die etwas vorleben. Und jetzt kommen Menschen in diese Kirche und sie legen all ihre Hoffnung, die sie mal an Kirche hatten, in diesen Leiter hinein. Und sie sagen, hey, zum Glück gibt es ja doch noch eine lebendige Kirche. Zum Glück gibt es ja doch noch Menschen, die es ernst meinen. Zum Glück gibt es ja doch noch Leute, die es irgendwie im Griff haben. Und man projiziert seine eigenen Sehnsüchte und Hoffnungen auf diese Leiter. Es gab nicht Hunderte, es gab Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, die diese Hoffnung auf Bill Heibels gelegt haben. Bill Heibels, wenn du jetzt nicht so Insider bist, Bill Heibels hat eine Gemeinde gegründet in den USA, Willow Creek. Und Willow Creek ist nicht nur eine Gemeinde, es ist eine Riesenbewegung, weltweit relevant. Hunderttausende von Menschen sind berührt worden durch Willow Creek und haben Kirche neu erlebt. Bill Heibels und Willow Creek hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es ICF gibt. Und so viele Menschen haben Bill Heibels als ein Vorbild gesehen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, es gibt leider wirklich eine Riesengeschichte jetzt um Bill Heibels. Viele Menschen fragen sich, hat er sich nun an und mit Frauen versündigt? Geht er mit der Situation richtig um, in der er jetzt ist? Viele Leute sagen, hey, wenn er an dieser einen Stelle gelogen hat, kann ich ihm dann überhaupt noch glauben? Und wir erleben hunderttausendfach, wie ein Vorbild bröckelt. Und das hinterlässt unglaublich viel Schmerz. Das hinterlässt Zerstörung. Und Menschen sehen, wie ihr Vorbild fällt. Ganz nebenbei, ich glaube, kaum jemand weiß, was wirklich geschehen ist. Aber das ist nur ganz nebenbei. Der Punkt ist, dieses Vorbild bröckelt. Und wisst ihr, ich habe so gemerkt, ganz, ganz schnell ist man dabei, auf Arnold Schwarzenegger zurückzugreifen. Zu sagen, ja, du bist selber schuld. Hättest du mal ein Vorbild genommen, das schon tot ist. Aber wisst ihr was, selbst das hilft dir nicht. Wie oft kommen über Menschen im Nachhinein Geschichten hoch, wo du enttäuscht wirst? Wie oft erlebst du, dass dieses Vorbild dann doch irgendwie schwierig war? Und ich glaube, der Schlüssel liegt in Arnis zweiter Aussage. Lern den Unterschied zwischen Vorbild und Inspiration. Ein Vorbild im eigentlichen Sinne, dieses Wort, ja, das findest du im Modellbau wieder. Dort wird ein Rahmen gebaut, zum Beispiel bei Gießereien, in das nachher dann der Stoff hineingegossen wird, damit eine Kopie von etwas erstellt wird. Und dafür gibt es ein Vorbild. Ein Vorbild ist zum Beispiel ein Bild, das man aufstellt und nachmalt. Und das Ziel ist, eine 1:1 Kopie zu erreichen. Das ist ein Vorbild, eine 1:1 Kopie dessen. Ganz nebenbei, wisst ihr, woran man die besten Fälschungen erkennt? Es gibt ja sensationelle Kunstfälscher, aber wo die allermeisten drüber stolpern, sie kopieren nicht die Fehler des Original. Die malen ein perfektes Zweitbild und daran erkennt man die Fälschung. Wenn du sagst, ich habe ein Vorbild, dann heißt das letzten Endes, ich sehe jemanden, den möchte ich 1:1 nachimitieren. Bill Heibels ist in meinem Leben eine Rieseninspiration. Wirklich eine Rieseninspiration. Die Bücher von ihm, die kann ich alle 1-2 Jahre nochmal lesen und nochmal lesen. Und sie inspirieren mich immer und immer wieder. Aber bitte, ich möchte nicht eine 1:1 Kopie von ihm werden. Es gibt so viele Leben, die mich inspirieren, wo ich sage, ja, das schaue ich mir an, da möchte ich drüber nachdenken und möchte sagen, an diesem Modell möchte ich etwas lernen. Aber bitte keine 1:1 Kopie davon werden. Und ganz ehrlich, und da kann man sich mit Theologen dann lange streiten, noch nicht einmal Paulus möchte ich 1:1 kopieren. Für mich in meinem Leben gibt es nur ein einziges echtes Vorbild und das ist Jesus Christus. Und wisst ihr, da gibt es diese Ebene des Nachahmens und das ist gut. Tut das, bitte. Wenn du am Anfang deines Glaubens stehst, dann such dir Leiter, dann such dir Vertraute, dann such dir ein Umfeld, wo du nachahmen kannst. Das ist gut so. Denn sie helfen dir, erstmal Schritte zu gehen. Aber bleib da nicht stehen. Jesus sagt selber, er hat das größte Interesse, dass du ein Original bleibst. Er möchte in dir die Dinge zum Guten verwandeln. Er möchte in dir arbeiten. Er möchte dich voranbringen. Der Heilige Geist hat eine ganz wichtige Funktion in unserem Leben. Ich glaube, der Heilige Geist löst in dir einen Wunsch aus. Jesus Christus ähnlicher zu werden. Keine Angst, du wirst nicht vollkommen hier zu Lebzeiten. Aber dieser Wunsch wird stärker in dir und du wirst immer mehr spüren, ich möchte diesen Jesus kennenlernen und ich möchte mehr werden wie er. Dieser Wunsch wird immer stärker. Und dann passiert etwas ganz Krasses in deinem Leben. Wenn du das tust und wenn du diesem Wunsch nachgehst und du wirst Jesus ähnlicher, dann wirst du zu einer Inspiration für andere. Dann werden sie in dir etwas entdecken, wo sie sagen, das will ich auch. Und dann hörst du auf zu bekehren und lebst. Amen. Ja, Jesus Christus, du kamst auf diese Welt, um uns ein Vorbild zu geben. Und es lohnt sich so dermaßen, dir nachzueifern. Vater im Himmel, und wir wollen anfangen, einfach dich nachzuahmen und Dinge so zu machen, wie du sie getan hast. Herr, und an diesem Morgen wollen wir dich nachahmen in dem, wie du gebetet hast. Und Jesus, du hast gesagt, wir sollen nicht nur darum bitten, dass der Vater tut, sondern wir sollen zu den Problemen zum Berg sprechen und in vollem Glauben, und der Berg wird sich hinwegheben. Jesus, und in deinem Namen möchte ich gegen die Krankheit des Mannes ansprechen, dass er im Hals gesund sein soll, dass die Streptokokken weichen werden, dass sein Immunsystem wiederhergestellt ist in deinem Namen, Jesus, dass Antibiotika jetzt wirkt und dass er wirklich gesund ist in deinem Namen, wiederhergestellt wird, wieder zu Kräften kommt und dass in seinem Leben deine göttliche Ordnung wiederhergestellt wird. Vater, und wir sprechen Hilfe aus in dieser Arbeitsplatzsituation, dass du hineinkommst, dass du Frieden stiftest, dass du schenkst, dass es aufhört, schlecht übereinander zu reden und dass sie beginnen, miteinander zu reden und dass du einen Frieden und eine Lösung schenkst in diese Situation hinein. Vater, und wir beten für diese junge Frau, die am Leben verzweifelt, die in einer Depression versunken ist und nicht mehr leben möchte. Jesus Christus, in deinem Namen sprechen wir Leben über ihr aus. Und neues Leben soll in ihr groß werden. Dein Name soll in ihrem Leben Kraft zeigen. Und wir sprechen jetzt Licht über ihre Dunkelheit aus. Wir sprechen aus, dass in ihr Leben Freude hineinkommt. Dass Menschen hineinkommen, die sie begleiten, die ihr die richtigen Fragen stellen, die zur richtigen Zeit an ihrer Seite sind und ihr helfen, aus dieser Dunkelheit wieder herauszukommen ins Licht. Vater im Himmel, und wir bündeln all diese Wünsche und diese Sehnsüchte, die wir haben, und die wir auf Menschen projiziert haben. Und wir wollen sie umlenken auf dich, Jesus, dass du in unserem Leben das erfüllst, was wir uns ersehnen. Dass wir keine Erwartungshaltung an andere Menschen haben, die diese Erwartung nicht erfüllen können, sondern dass wir dir sie bringen. Und ich glaube, dass heute hier in diesem Gottesdienst Menschen sitzen, die dringend Heilung brauchen in ihrem Selbstbild, die zerstört sind in ihrem Selbstbild, die darunter leiden, dass sie zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben und die angefangen haben, die komischen Verhaltensweisen an den Tag zu legen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn du so jemand bist, dann möchte ich dir jetzt im Namen Jesu zusprechen. Gott sieht dich. Du musst ihm nichts beweisen. Du musst nicht auf dich aufmerksam machen. Er sieht dich. Und er spricht heute Morgen in dein Leben hinein. Ich habe dich schon immer gesehen, von Anfang an. Ich kenne jedes Haar an deinem Körper. Ich kenne jeden Moment, ich kenne jede Träne, ich kenne jeden Augenblick. Und ich liebe dich. Und Jesus, in deinem Namen möchte ich Heilung aussprechen über zerbrochenem Selbstwert. In deinem Namen sollen wir entdecken und wiederfinden, wer wir sind in dir und durch dich. Jesus, und ich bete für uns als Gemeinde, dass wir mehr und mehr und mehr diese Freiheit finden, dass wir dich einfach vorleben können. Und Menschen dadurch angezogen werden, Menschen dadurch berührt und gerettet werden. Nicht in unserem Namen, nicht in unserer Ehre, in deinem Namen und zu deiner Ehre. It's only you.